Zur 54. Folge von Woran hat's gelegen? Wir haben Freitagabend 19 Uhr und wir freuen uns, mit euch hier die Sendung rocken zu dürfen. Heute haben wir auch wieder einiges vor. Die Woche gipfelt in drei Gipfeln und das wollen wir uns einfach mal in Gänze angucken. Wir haben einmal den EU-Gipfel, einmal den NATO-Gipfel und einmal den Jensiken-Gipfel. Und wir wollen heute so ein bisschen besprechen, was passiert da und wieso. Und genau, dazu lade ich natürlich erstmal Martin ein, damit wir auch zusammen sprechen. Außerdem sprechen wir noch über die Documenta in Kassel. Dort gibt es ja Antisemitismusvorfälle und auch darüber wollen wir nachher noch sprechen. Moin Martin, schön dich zu sehen.
Moin Johannes, oder Glück auf, besser gesagt, schön dich zu sehen.
Danke.
Diesmal wieder ein Bildschirm, nachdem wir uns ja diese Woche tatsächlich mal nach langer Zeit wieder in Präsenz, wie man so schön sagt, getroffen hat.
Ja, wobei, da lag ja ein Monat zwischen, ne? Also gar nicht so lange.
Es fühlte sich für mich länger an, Johannes.
Oh. Ja, tatsächlich, wir haben uns getroffen. Ich war mal in Berlin für noch nicht mal 24 Stunden.
Was hast du denn in Berlin gemacht?
Ja, ich hatte am Dienstag eine Arbeitskreissitzung in Berlin. Und zwar bin ich im Arbeitskreis Politik der Deutschen Evangelischen Allianz. Und da machen wir so ein paar, ja, wir versuchen im Grunde so ein bisschen das Sprachrohr zu sein zwischen Glaube und Politik und versuchen da so ein bisschen zu versuchen, christliche Inhalte in Politik zu übersetzen, aber auch ja, Politiker zu helfen. Oder wir versuchen vor allem auch Kommunikation darzustellen im Sinne von, dass Politik eben nicht eben die da oben sind und wir da unten, sondern dass ja ein Austausch miteinander funktionieren kann, am besten liebevoll, mit Respekt. Und das ist so ein bisschen unsere Aufgabe da. Da haben wir uns endlich seit Ewigkeit auch mal wieder Präsenz getroffen. Es war echt gut, hat viel Spaß gemacht. Und wir haben sogar Besuch bekommen, der kirchenpolitische Sprecher der CDU-CSU-Fraktion, Thomas Rachel, war auch da. Es war ein gutes Gespräch und ja, es hat Freude gemacht, mal wieder in Berlin zu sein. Ich war 2 Jahre nicht da. So sehr ich auch es gerne mag, auf dem Land zu wohnen, so sehr vermisse ich dann doch auch manchmal Berlin, vor allem das politische Berlin. Genau, und wir haben uns gesehen, wir haben uns einen Abend getroffen. War echt schön, bei dir zu sein. Und du hast aber diese Woche auch sehr, sehr viel um die Ohren gehabt, habe ich so mitbekommen. Wo warst du denn?
Soll ich denn anfangen? Also wichtig ist noch zu sagen, wir haben den besten Döner der Stadt gegessen, Johannes. Das muss sein, wenn man in Berlin ist. Also ich hatte diese Woche volles Programm. Ich habe es gerade schon mal gesagt, spätestens jetzt erwacht so das politische Berlin in Gänze aus dem Corona-Schlaf. Das heißt, es findet wirklich alles wieder in Präsenz statt. Und jetzt kurz vor der Sommerpause wird auch nochmal alles so reingeprügelt, was es gibt, inklusive auch Sommerfeste. Ja, ich war diese Woche unter anderem bei einem Empfang der evangelischen Kirche in Deutschland. Wir haben einen Johannesempfang gehabt, der traditionell stattfindet. Vor 2 Jahren musste er ausfallen, letztes Jahr online, jetzt endlich wieder in Präsenz. Für mich das erste Mal in Präsenz. Und da ist wirklich alles da gewesen, was Rang und Namen hat. Also Steinmeier, und das kann man dann schon nicht mehr toppen nach oben in Deutschland. Aber MdB, so eine Ende, also Mitglieder des Bundestags, wichtige Kirchenleute aus Landeskirchen, aber auch aus freikirchlichen Gemeinschaften. Also wenn man so, ich habe dann von so einer Treppe oben auf die Empfangsgemeinde, sage ich mal, geschaut. Egal, wo man hinguckt, nur wichtige Leute so. Und es gab gutes Essen. Das ist immer relativ wichtig. Mein persönlich, bitte?
Was gab's denn?
Ach, also, es gab Roster, also Rostbratwürste, wie man im Hochdeutschen sagt, und Steak. Das ist für mich, also das ist sogar Simples, aber ich finde, es ist was super Leckeres. Und dann gab es natürlich auch ein krasses Buffet mit allen möglichen, also Fleisch und Fisch und Salat und Gemüse. Es gab einen Schokobrunnen. Also sie haben wirklich alles aufgefahren, weil sie wahrscheinlich in den letzten 2 Jahren an Geld dafür gespart haben.
Ja.
Und gestern war, glaube ich, so mein Höhepunkt. Da hatte ich ein Interview mit 3 Personen auf einen Schlag. Das macht man sonst eigentlich nicht so. Und das ist auch das erste Mal gewesen, dass ich wie nennt man das, Johannes? Dreifach-Interview ist ja kein Doppel-Interview. Ist ja. Naja, ein Triple-Interview geführt habe so mit 3 Kurden, ein Christ, ein Moslem, ein Jeside, und alle haben in Kurdistan, also im Irak sozusagen, im Norden des Landes, sind politische Mandatsträger. Eine ist sogar Minister, ich glaube, für Verkehr. Und mit den dreien habe ich eben über ja, die Situation im Irak, aber vor allem auch in Kurdistan gesprochen. Also vor allem aus so einem religiösen Gesichtspunkt. So, sie sind keine Kirchenmänner gewesen, sondern Politiker. Deswegen haben sie da natürlich eine andere Perspektive und habe einfach sau viele Sachen erfahren. Also ich bin weit weg davon, Experte für Kurdistan zu sein, aber ich wusste einfach unglaublich viel nicht und es war ein herausforderndes Gespräch, weil man irgendwie so auch moderieren muss. Ja, man kann jetzt nicht eine halbe Stunde nur mit einem oder mit beiden, mit zweien reden. Es sind drei Leute. Mit zweien habe ich Englisch gesprochen. Der dritte wollte lieber nicht Englisch reden, weil er da nicht so sicher war. Deswegen gab es dann noch einen Übersetzer vom Zentralrat der Jesiden in Deutschland. Also es war eine super bunte Mischung. Und da war noch ein Interessenvertreter auch noch dabei, der das für mich organisiert hatte. Der David Müller, der hier auch schon manchmal im Live dabei war. Also, und da sind wesentlich Sicherheitsleute rumgewuselt, die immer noch Informationen hatten, Leute, die Fotos gemacht haben. Also eine super ungewohnte Situation für mich, aber am Ende sehr erleichtert, als es durch war, gut funktioniert hat. Das hat wirklich ziemlich Spaß gemacht, muss ich sagen. Und ich bin jetzt auf einer kurdischen Nachrichtenseite zu sehen, Kurdistan 24. 2,5 Millionen Follower auf Facebook und mein Gesicht.
Ja, nicht schlecht.
Also schon irgendwie crazy.
Da hast du auf jeden Fall was erlebt die Woche. Das ist schon spannend. Also ich habe persönlich noch nie ein Interview geführt mit drei Leuten. Aber ich glaube, das ist schon sehr, sehr speziell. Vor allem, wenn die drei Personen auch nicht irgendwie zusammengehören, im Sinne von, dass sie sich gut kennen und alle wissen, wer wie antwortet, sondern das sind ja auch alles drei Personen gewesen, wenn ich das richtig weiß, die sonst nicht so viel miteinander zu tun haben.
Ja, vor allem, also sie haben schon auf diesen auf diesen interreligiösen Dialog und auch als nach Deutschland haben sie schon miteinander zu tun, aber vielleicht nicht in ihren täglichen Ämtern haben sie gar nicht miteinander zu tun. Und wie du sagtest, sind jetzt keine Personen, die sich ergänzen so.
Ja.
Also ich interviewe jetzt keine Ehepartner, die ergänzen sich immer so. Und der eine sagt was, der andere für den Gedanken fort oder ja, ergänzt noch was, sondern jeder hat schon seine eigene Message gehabt. Wir haben eine Stunde Zeit gehabt, glaube ich. Ich sag mal so typisch Middle East. Es ging auch erst ein bisschen später los. Waren zwar fast pünktlich da alle, aber dann mussten noch Geschenke ausgetauscht werden und da Fotos noch gemacht werden. Also wir haben so eine Bücher über Geschichte, Politik und von Kurdistan sozusagen. Und da habe ich dann auch noch so ein Buch bekommen. Da wurde noch Hände geschüttelt und Fotos gemacht. Also es war eine super, trotzdem entspannte Atmosphäre. So. Also man hat ja schon den Zeitplan, weiß, die haben, also ich habe ein Limit gehabt, weil danach war quasi noch eine, haben die einen anderen Termin gehabt und dann haben die wieder noch einen Termin gehabt. Deswegen hatte ich schon ein krasses Zeitlimit gehabt. Aber war trotzdem ganz entspannt und man hätte, glaube ich, auch noch 2, 3 Stunden weiterreden können. Ja, klar, weil runtergerechnet durch drei haben alle halt auch nicht so viel gesprochen.
Ja, vielleicht noch kurz zu heute. Du warst ja heute im Bundestag. Ich habe dich live im Fernsehen gesehen.
Ich bin berühmt jetzt. Ich bin ein Fernsehstar.
Was hast du denn da gemacht?
Ja, also heute standen zwei ganz wichtige Debatten für uns an. Also für unseren Arbeitgeber sozusagen, dadurch auch für uns, Johannes. Der Paragraph 219a des Strafgesetzbuchs, also der das sogenannte Werbeverbot von Schwangerschaftsabbrüchen regelt, der soll abgeschafft werden. Und da gab es dann heute die finale Abstimmung im Parlament. Und da war ich zugegen und anschließend gab es noch die erste Lesung einer Debatte um Sterbehilfe, die jetzt auch neu geregelt werden muss. Da gab es aus Karlsruhe vor knapp 2 Jahren, bis mehr als 2 Jahren einen Entscheid. Und dann war klar, die Sterbehilfe muss gesetzlich neu geregelt werden. Und auch die wurde dann allerdings erst in der ersten Lesung debattiert. Das heißt, da dauert es noch wahrscheinlich bis Spätsommer oder Herbst, bis dann da ein Gesetz verabschiedet wird. Aber heute war das zentral und es war, glaube ich, auch medial super groß. Also sowohl politisch medial, sage ich mal, als auch jetzt mein Insta-Bubble zum Beispiel, eben Paragraph 219a, der die Werbung oder das Informieren quasi über Schwangerschaftsabbrüche verboten hat.
Ja, wie hast du denn die Debatte erlebt?
Schwierig. Also es war sehr, sehr aufgeheizt. Ich glaube, die Stimmung war im Vorfeld schon aufgeheizt. Es gab gestern Abend ein Video der SPD-Fraktion im Bundestag, was die Leute, die dafür sind, dass dieser Paragraph beibehalten wird, sehr geschmacklos fanden. Dem stimme ich zu, völlig unabhängig, wie man zu 219a steht. ist dieses Video, also der war quasi aus so einem großen Quadrat und war eine Wand aufgebaut, da stand Paragraph 219a drauf und die haben dann verschiedene Abgründe eingerissen und sind dagegen gesprungen. So, und das ist ehrlich gesagt geschmacklos gewesen. Das macht man sonst ja auch nicht, dass man irgendwie vor Gesetzentwürfen oder so dann so irgendwelche so eine Videos dreht. Deswegen war, glaube ich, im Vorfeld schon die Stimmung ziemlich aufgeheizt, gerade die SPD-Fraktion, aber auch Grüne, da immer, vor allem bei beiden, eher, glaube ich, die jüngeren Abgeordneten, die waren von Beginn an schon sehr euphorisch, weil eben genau diese Entscheidung anstand, war ja de facto klar, dass sie die Mehrheit haben durch Ampel und Links. Und dann war die Debatte tatsächlich geprägt von ganz, ganz vielen Zwischenrufen und es gab, glaube ich, fast keinen Redebeitrag, ohne dass jemand aus dem Plenarsaal dazwischengerufen hat. Also sehr, sehr aufgeheizte Stimmung so. Tatsächlich würde ich sagen. Klar, es ging um sehr viel. Für beide Seiten. Ja. Also unabhängig von dazu steht da, für beide Seiten ging es um sehr viel. Die eine Seite wusste, dass sie quasi verlieren wird, die andere Seite wusste, dass sie gewinnen wird, wenn man das so benennen möchte. Von daher war es tatsächlich, ja, also aggressiv ist jetzt zu viel so, ne? Aber ist es, glaube ich, untypisch für eine Bundestagsdebatte und du verfolgst dann noch wesentlich mehr als ich, dass es wirklich so viele Zwischenrufe gab und immer wieder und wurde reingerufen und sehr emotionale Reden auch gehalten von beiden Seiten, also von Gegnern und Befürwortern. Das war schon interessant so mitzuerleben. Das geht halt am besten, wenn man halt vor Ort ist. So, das geht so ein bisschen am Bildschirm verloren. Genau. Und im Kontrast, und deswegen ist es vielleicht noch so deutlicher für mich gewesen, dann war noch eine andere Debatte. Da ging es um Missbrauchsschutz online für Kinder und Jugendliche. Versus Datenschutz, so kann man es vielleicht runterbrechen. Also was wiegt schwerer sozusagen? Und direkt danach, also eine Stunde nach der Abtreibungsdebatte oder Paragraph 19 Debatte, gab es dann eben diese Debatte zur Sterbehilfe und das war maximal anders. Also das war so volles Kontrastprogramm. Ja, es gab keinerlei Zwischenrufe. Die Reden wurden in einem ganz ruhigen, sachlichen Ton gehalten. Also wie man es in so einer schönen, ruhigen Predigt vielleicht kennt oder so. Oder so einen Professor an der Uni, der fast einschläft, wenn er die Vorlesung hält. Also wirklich ganz, ganz bedächtig gesprochen, keine lautstarken Reden, sondern die AfD hat sowohl die Rhetorik, ehrlich gesagt, angepasst, als auch den Ton. Also für ihre Verhältnisse so. Sogar das also war sehr bemerkenswert und es wurde, also es gibt verschiedene Überlegungen, wie quasi diese Sterbehilfe geregelt werden kann. Fraktionsübergreifend gibt es da Anträge und Gruppierungen. Und deswegen war auch dann nicht immer Fraktionsapplaus, sondern halt eben fraktionsübergreifend auch Applaus. Aber auch der war ganz bedächtig und ziemlich leise, ehrlich gesagt. Also wirklich kein emotionaler Ausbruch, so jetzt hat jemand die Rede gehalten, wir feiern ab, sondern es war einfach den Umstand, dass es halt um Leben und Tod geht in der Debatte,
Ja.
war das absolut angemessen. So. Und maximal anders halt als morgens 219a. Und ehrlich, also aus meiner Sicht, meine Meinung hätte man, diese Stimmung hätte, glaube ich, der Debatte 2019 auch gut getan, so weil das auch, es geht nicht um Maut, so es geht nicht um Tempolimit, sondern es geht um menschliches Leben, es geht um Schicksale. Und da ist ehrlich gesagt ein ruhigerer Ton angemessen aus meiner Sicht.
Ja. Um vielleicht noch ein bisschen einen globaleren Kontext zu ziehen, was ich interessant finde, dass ja die deutschen Medien heute Morgen, heute Mittag voll mit Paragraph 219a waren. Und dann kam heute Nachmittag der Schlag in Amerika, dass das liberale Abtreibungsrecht, was dort herrscht oder jedenfalls größtenteils herrscht, eingeschränkt wird, beziehungsweise es kippt komplett ein und weg. Hat das oberste Gericht entschieden. Und gefühlt ist jetzt alles voll damit. Und das finde ich irgendwie interessant, dass so ein bisschen die, ich sag mal, die deutschen Erfolge in dem Thema jetzt dann durch die globale Entwicklung dann doch gar nicht mehr so groß wahrgenommen wird, weil es in Amerika, also habe ich eben jedenfalls noch in Nachrichten gehört, gefühlt, also da wurde gesagt, dass Deutschland einen Schritt vorgeht, Amerika 10 zurück. Und das finde ich irgendwie interessant, dass jetzt auf den gleichen Tag fällt, so eine Entscheidung. Genau, das fand ich irgendwie.
Das stimmt, wobei es ja immer eine Sicht der Perspektive sozusagen das vor. Also ne, es gibt
Genau.
auch andere, die sagen, heute war das in Deutschland ein Schritt zurück und in den USA sind wieder einen Schritt nach vorn gegangen. Das zeigt halt auch, wie emotional dieses Thema geführt wird
Ja,
und wie sich
ja.
quasi die beiden Seiten wirklich kontrovers auch gegenüberstehen. Und das ist übrigens ein Argument auch immer gewesen von den Leuten, die quasi gegen die Abschaffung des Paragraphen in Deutschland gestimmt haben, zu sagen, Wir haben durch den Paragraphen 19 eben die sogenannte Werbung dafür regelt, so einen Mittelweg gefunden zwischen zwei Extremen, so zwischen Abtreibung legalisieren und Abtreibung komplett verbieten, so.
Ja.
Also mit dem Paragraphen, das war das Argument oder ein Argument, hat man einen Mittelweg, ohne dass halt zwei Lager sich so krass gegenüberstehen müssen. Das ist in den USA anders und ich glaube, das merkt man auch, also große Proteste schon wieder jetzt in den USA. Die einen feiern das auch übertrieben so nach dem Motto Lebensschutz der Ungeborenen, andere eben genau das Gegenteil. Und da gibt es eben kein Dazwischen, sondern da gibt es halt diese zwei Seiten, die krass aufeinanderprallen. Genau, aber das habe ich auch wahrgenommen, dann auch vor allem von den Leuten, die heute sich oder in Deutschland sich gefreut haben, jetzt MdBs, über die Entscheidung im Bundestag. Ich glaube, Frau Lang von den Grünen hat vorhin geschrieben, dass, als sie das dann gelesen hat, Tränen in den Augen hatte, weil erst hat sie sich gefreut heute und dann liest sie das aus den USA. Also auch da gemischte Gefühle sozusagen auf beiden Seiten, jeweils in beiden Ländern.
Ja. Ja, das ist, glaube ich, ein Thema, was einfach ganz, ganz respektvoll beachtet werden sollte. Wenn es einfach um Leben und Tod geht, und das geht sowohl am Lebensende als auch am Lebensanfang, darum, da sollte man einfach den Ton, wie du auch schon gesagt hast, der es in der Debatte zur Sterbehilfe gab, hätte es auch einfach vorher geben sollen in der Debatte. Und ich glaube, wenn man ja unter Freunden, unter Kollegen, was auch immer redet und es einfach verschiedene Positionen gibt, die auch komplett gerechtfertigt sind, soll man sich, glaube ich, einfach immer mit Respekt begegnen und versuchen, da einfach ja einen guten Ton zu finden und ohne, dass man da irgendwie polarisierend wirkt. Weil das bringt am Ende sowieso auch nichts und schon gar nicht Frauen oder dem ungeborenen Kind.
Ja, das ist doch ein gutes Schlusswort, Johannes. Und damit starten wir jetzt so richtig rein in die Folge. Ich glaube, die 54. Folge. Ich habe am Anfang gar nicht zugehört.
Ja.
54. Folge. Starten rein jetzt so richtig, Johannes, mit meiner Frage an dich. Woran hat es gelegen, dass die Ukraine nun doch so schnell EU-Beitrittskandidat geworden ist?
Ja, das liegt daran, dass ja seit gestern und heute hat sich ja der EU-Rat getroffen, der Europäische Rat, und die haben ja darüber gesprochen, soll Ukraine und auch Moldau den EU-Beitrittsstatus bekommen oder eben nicht. Und es wurde lange darüber gerungen, es wurde stundenlang darüber geredet. Und am Ende gab es 27 Mal Ja. Und anscheinend war es so überraschend auch für Olaf Scholz zum Beispiel, dass er getwittert hat sofort 27 Mal Ja, einstimmig, wie gesagt, Moldau, Ukraine, Beitrittsstatus. Herzlichen Glückwunsch, hat er geschrieben. Und ich glaube, dass dieser Tweet letztendlich so ein bisschen zeigt, dass es dann doch auch ihn überrascht hat, dass es 27 Mal das Ja gab. Und natürlich war ich nicht direkt dabei, aber ich vermute sehr, dass es eine außergewöhnliche Situation ist, eine Notsituation, Ukraine und Moldau, die ja in der Gefahr stehen, von Russland zumindest irgendwie ja noch mehr im Krieg hineingezogen zu werden oder geschluckt zu werden, sodass ja die EU gesagt hat, Leute, wir müssen das jetzt machen. Und ich glaube, unter normalen Umständen wäre das auch nie zustande gekommen, so in dem Format wie jetzt. Deswegen, glaube ich, ist es der Situation geschuldet und auch der Hoffnung, die man schenken möchte und der Solidarität, die man ausdrücken möchte. Wir haben es ja letzte Woche noch ein bisschen anders diskutiert hier und haben ja eher darauf vermutet, dass es erstmal nicht ganz so schnell sein wird mit diesem Beitrittsstatus. Jetzt ist es so gekommen. Ich glaube, es ist für Europa als auch für die Ukraine weiterhin ein Doppelpunkt, wie schon letzte Woche gesagt. Aber es ist halt eben auch ein Doppelpunkt mit viel Aufgaben. Und da bin ich mal gespannt, was jetzt kommt.
Du hast ja gerade gesagt, also ich glaube, ich habe es fast noch deutlicher letzte Woche argumentiert, dass das, was Scholz ja mitgebracht hat in die Ukraine, nämlich zu sagen, wir setzen uns dafür ein, dass das nur symbolisch oder nur Symbolik war, ohne einen Mehrwert dahinter, weil ich es für sehr unwahrscheinlich gehalten habe, dass alle EU-Mitgliedstaaten tatsächlich dafür stimmen.
Ja.
Du hast ja gerade auch schon gesagt, dass für dich Scholz jetzt auch eher überrascht wirkte nach dem Tweet. Umso besser ist das Zeichen, du hast ja gerade schon gesagt, für die Ukraine sozusagen, aber auch das Zeichen nach Moskau, ehrlich gesagt. Ja. Nämlich zu sagen, auch in dieser schwierigen Frage, und es ist eine schwierige Frage, ob man einen Beitrittsstatus jemandem gibt, weil das ist schon ein großer Schritt zuerst mal, ne? Dass man selbst in dieser schwierigen Frage als Europäische Union, wenn es eben drauf ankommt, eine Geschlossenheit zeigt und dass da keiner irgendwie nach links oder rechts ausbricht. Ich glaube, das ist auch ein Zeichen gewesen. So. Auch wenn der Beitritt erstmal jetzt keine Konsequenzen hat, Deswegen kriegt die Ukraine jetzt nicht mehr oder weniger militärische Hilfe beispielsweise. Aber es ist, wie gesagt, ein Zeichen nach Kiew logischerweise, aber vor allem auch nach Moskau zu sagen, dann machen wir, was ihr wollt, wir als Westen, wir als Europäische Union, wir stehen geschlossen, wenn es darauf ankommt, Seite an Seite, auch mit der Ukraine eben. Und das, finde ich, ist auch so ein entscheidendes Signal gewesen.
Ja, und ich glaube auch, die deutsche Politik jedenfalls kommuniziert das ja auch glasklar. Also Habeck, der jetzt zwar nicht direkt Scholz ist, aber der ja auch in der Politik, in der Regierung.
Habeck, der nicht direkt Scholz ist. Das ist eine Erkenntnis. Chapeau, Johannes.
Ja, aber was ich sagen wollte, ist ja, dass die Regierung sich so ein bisschen auch dieses Credo genommen hat, glaube ich, oder gesagt hat, das wollen wir wirklich durchsetzen, dass wir eben auch ein Zeichen gegen Russland setzen, dass wir nicht nur ein Zeichen für die Ukraine setzen, sondern auch gegen Russland. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das Credo, was vor allem auch Habeck in seiner Gaspolitik steuert momentan, aber auch eben Scholz durch solche Geschichten, die europäisch dann laufen. Und ja, ich glaube, es ist, wie gesagt, genau diese Aktion, dass man halt auch gegen Russland geht. Es gab dann ja aber auch gestern noch ein Westbalkan-EU-Treffen, also wo Westbalkanstaaten sich mit der EU getroffen haben im Vorfeld des Gipfels. Und ja, da ist es eher schwieriger ausgelaufen oder verfahren, weil da gab es keine Einigung. Es gab schon, ich glaube, es gibt 5 Staaten, unter anderem Albanien, die da schon seit Jahren den Beitrittsstatus haben, aber wo es nicht vorangeht. Und da, die haken quasi so in einer Zwischenzeit und versuchen schon das Beste zu machen und machen auch viel. Nordmazedonien hat sich umbenannt, also in Nordmazedonien, damit es keinen Streit mit Griechenland gibt und allen so ein Kram. Und die kommen eben doch nicht weiter. Und da muss man sagen, zum Beispiel die EU, da ist diese Einigkeit eben dann doch nicht da. Und da sieht man dann aber auch, gut, das sind jetzt nicht die Staaten, die gerade gegen Russland angegriffen werden von Russland. Deswegen hapert es da wahrscheinlich noch an ja, Zusammenhalt und so. Von daher kann man das ja auch so ein bisschen sehen, dass da Russland auch ein wichtiger Faktor ist, dass man der Ukraine und Moldau jetzt ja auch das Ja dazu gegeben hat.
Das zeigt vor allem, also die Balkanstaaten, das zeigt vor allem, dass unsere Argumentation von vergangener Woche eben doch nicht verkehrt war, sondern dass es eben schon erstmal Symbolik ist, weil wir haben ja argumentiert, dass selbst wenn die Ukraine den Beitrittsstatus erhalten soll, den sie jetzt erhalten hat, dass sie trotzdem gefühlt maximal weit weg ist von der EU-Mitgliedschaft, sobald bestimmte Voraussetzungen einfach nicht erfüllt sind, die zwingend erfüllt sein müssen. Daran ist auch ein Scholz oder auch immer gebunden, weil das europäisches Recht ist und das vorschreibt. So, zum Beispiel eben die territoriale Klarheit, klar, die ist im Balkan jetzt eher geklärt. Auch, du hast angesprochen, Neumazedonien oder Nordmazedonien besser gesagt. Das ist in der Ukraine natürlich nicht geklärt, aber auch vor allem das ganze Wirtschaftliche so. Also Korruption, wirtschaftliche Standard, Wirtschaftsstärke des Landes und, und. Auch da gibt es quasi Parameter, die jetzt nicht so nach Gefühl sind und die halt auch kalte Zahlen sind. Und davon ist die Ukraine viel, viel weiter entfernt, zum Beispiel als die Balkanstaaten. Aber das ist der Grund unter anderem, weswegen die Balkanstaaten eben über diesen Status dann überhaupt nicht hinauskommen. Und da hat, und auch das haben wir, glaube ich, schon mal angesprochen in irgendeiner Folge. Und das ist so eine grundsätzliche Frage auch, was möchte die EU, wo möchte die EU hin so? Weil wenn man sich vor allem als einen starken rein als einen starken Wirtschaftsraum sehen möchte, dann ist es logisch, dass man diese Länder jetzt nicht aufnimmt. So, weil sie aus dieser Sicht quasi ein Gebilde Europäische Union nicht stärken, sondern eher schwächen. So. Möchte man aber einen starken Verbund haben, wo Frieden ein Aspekt ist, wo quasi Zusammenhalt ein Aspekt ist und auch nach außen sagen, gegen Länder wie Russland, wie vielleicht auch China oder so, dann muss man sowas genau überdenken und sagen, vielleicht sind diese Standards dann eben doch zu hoch angesetzt oder und man muss dann einen Zwischenweg finden, dass man sagt, die Standards müssen erst nach ein paar Jahren dann erreicht werden, wenn man dann in der EU ist, oder? Also das ist, glaube ich, eine zentrale Frage, die sich die Europäische Union stellen muss. Und ich habe ja gerade gesagt, Russland, aber auch vielleicht China, und das ist eben auch ein Wettlauf der Zeit. Also habe jetzt mehrere Kommentare gelesen. China versucht natürlich, Russland auch schon seit Jahren, aber jetzt auch vor allem China in den letzten Jahren, auch da Fuß zu fassen, so. Und sich damit Infrastrukturprojekte beispielsweise einzukaufen, sondern da muss die Europäische Union, glaube ich, auch höllisch aufpassen.
Ja, die EU hat einfach einen riesen Reformbedarf, den hat man ja immer wieder gesehen, dass da was im Gange ist und dass da auch was passieren muss. Gerade die Einstimmigkeit wird immer wieder neu, ja, in Frage gestellt, auch zu Recht meiner Meinung nach. Natürlich muss man kleineren Staaten auch irgendwie ja, was Zugeständnisse machen, aber das Vetorecht ist einfach sehr schwerwiegend, gerade in vielen Entscheidungen, die wichtig sind. Damit blockiert man sehr viel. Und deswegen hat es die Aufgabe nicht nur bei der Ukraine zum Beispiel, sondern auch ganz klar bei der EU. Und das muss halt wahrgenommen werden, das muss angenommen werden und da muss was geschehen. Das ist halt die Frage, wie so ein Riesenapparat, der jetzt eh schon Schwierigkeit hat, 27 Staaten irgendwie zu vereinen, wie der auch noch dann sich selbst reformieren kann und dann noch wachsen soll, weil die EU hat ja gesagt, wir wollen wachsen, also sonst hätte sie das ja nie machen dürfen. Das ist, glaube ich, jetzt, ja, wenn der Krieg vielleicht jetzt ein bisschen zu Ende geht, hoffentlich irgendwann, in Klammern vermutlich nicht in den nächsten Jahren, dann ist es natürlich, glaube ich, eine große Aufgabe, die EU einfach zu stärken und Reformen voranzubringen. Meistens läuft sowas ja fast nie parallel, dass man Krieg- oder Sicherheitspolitik gestaltet und gleichzeitig eigentlich im Inneren Reformen durchbringt. Deswegen sehe ich da eher gerade ein bisschen Problematik auf die EU zukommen, weil das ist, glaube ich, eine Riesensache, die EU angehen muss. Das ist sehr fraglich, ob das wirklich geschehen kann.
Glaubst du, dass dieses Einstimmigkeitsprinzip zeitnah geändert werden kann?
Nein, also ich glaube, dass die kleinen Staaten auch zu Recht, also wäre ich jetzt also ein Vertreter dieser kleinen Staaten, würde ich natürlich auch dagegen kämpfen, weil das ist die Chance für kleine Staaten, sich gegen Deutschland, Frankreich und Co. durchzusetzen. Einerseits merkt ja auch die ganze EU, dass es einfach schwierig ist. Und vielleicht, wenn man dann noch auf über 30 Länder wächst, dann wird es ja immer noch schwieriger. Und vielleicht sollte man lieber irgendwie ja, andere Möglichkeiten der Partizipation irgendwie finden für die kleineren Staaten, anstatt dieses Vetorecht, weil das einfach wirklich sehr viel blockiert. Das hat man ja auch in Ungarn ganz viel gesehen. Da wurde ja auch die Gerichte wurden und die Presse wurden eingeschränkt. Und das hat auch wieder Folgen für die EU, für die Einstimmigkeit. Und dann wurden auch manche Dinge nicht gemacht. Und das ist einfach wirklich schwerwiegend. Aber ich sehe da auf nahe Zukunft, also 1, 2, 3 Jahre, keine große Chance, dass sich da enorm viel ändert. Das braucht ja auch immer Zeit. Also Politik ist immer langlebig. Das ist manchmal, ja, kotzt mich das tatsächlich an. Ich benutze das Wort kaum, aber das ist manchmal richtig nervig, dass Politik so viel Zeit braucht, um ja vor allem Reformvorgehen durchzusetzen. Aber es braucht es. Es braucht es.
Du hast gerade gesagt, vielleicht gibt es andere Formen quasi der Partizipation. Gibt es da Vorschläge oder Ideen, welche das sein können?
Ich weiß jetzt von keinem konkret. Mir fallen aber da auf jeden Fall ein, dass man da gewisse kleinere Räte draus machen kann und dass man vielleicht, es gibt ja auch, was zumindest immer mal wieder im Gespräch war, ist ein Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten, dass zum Beispiel wirtschaftlich, wenn man es jetzt auf Wirtschaft bezieht, Frankreich, Europa, alle Länder, die einfach, Europa, Deutschland, alle Länder, die stark sind, sich quasi verbünden, alle Länder, die vielleicht eher so ein bisschen darunter liegen, wirtschaftlich verbinden, alle Länder, die dann eher so, ich sag mal, im letzten Drittel sind, vermutlich dann eher Osteuropa, Ungarn und Co., dass die dann zusammenkommen und so eine eigene, im Grunde so Unter-EUs aufmachen, sage ich mal in Anführungsstrichen, und sich da so ein bisschen auf verschiedenen Geschwindigkeiten in eine Richtung bewegen, also in ein Ziel, dass es immer besser wird. Und das könnte man natürlich auf alles andere auch anwenden. Zum Beispiel ja, Klimaschutz, Klimawandel-Geschichten, die dagegen steuern sollen. Und das ist natürlich die Frage, ob so ein Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten funktioniert als Gesamteuropa. Weil dann hat man ja noch mehr Spannung, wenn man aushält, dass die einen hier oben sind, die anderen da unten. Das ist natürlich schwierig, da so einen Ausgleich zu schaffen. Ja. Und ja, aber letztendlich wäre das vielleicht eine Idee.
Klingt für mich auch so, also ich habe mich mit der Idee nicht befasst, so wenn jeder seine Geschwindigkeit macht, dass die einen sich ja dann auch schneller oder wenn die großen wirtschaftlich starken Länder zusammen, dass die sich schneller bewegen. Aber vielleicht sollen wir dazu einfach mal jemanden einladen, der sich da Gedanken macht und die EU reformieren möchte dahingehend oder ja, irgendwelche Projekte und Ideen da schon hat. Weil das finde ich nämlich tatsächlich spannend, weil das ist was uns alle betrifft, so die Europäische Union. Spüren und leben wir jeden Tag sozusagen, ob es bewusst ist oder nicht. Und das ist, glaube ich, schon auch ein Interesse von uns allen, dass der Laden immer halten bleibt, auch in Zeiten, in denen eben Großbritannien die EU verlässt. in dem die AfD und auch andere rechtskonservative Parteien, nenne ich sie jetzt mal vorsichtig, in Europa Bestrebungen haben, die Europäische Union zu verlassen. Also ich glaube, das ist tatsächlich ein großes Thema. Ein anderer Gipfel, den du vorhin schon angesprochen hast, der jetzt die Tage stattfindet, ist der NATO-Gipfel. Herr Johannes, was gibt es denn da zu besprechen?
Ja, der findet in Madrid statt, in Spanien. Und da gibt es so, ich habe es mir extra aufgeschrieben, damit ich es nicht vergesse. Ich lese mal eben kurz nach. Da ist es so, genau, ja. Da war es so, dass Finnland und Schweden wollen jetzt ja in die NATO, haben das ja jetzt auch auf den Weg gebracht. Da wird jetzt noch nichts offiziell sein, dass die auch dabei sind. Also vielleicht sind Vertreter da, aber zumindest nicht in Gänze. Die sind noch nicht aufgenommen, aber das wird demnächst passieren. Also man rechnet von innerhalb von Wochen, und also wenigen Monaten oder Wochen. Das wird jetzt nicht mehr allzu lange dauern. Und da will man natürlich versuchen jetzt zu regeln, wie wird das dann mit zwei Staaten mehr und was können wir denn auch vielleicht machen im Norden? Wie können vielleicht ja, Militärströme auch sich eher dahin verlagern? Was können die Länder tun? Und dann der gleichen Frage geht es auch darum, vor allem mit dem Krieg in der Ukraine, wie können wir die Ostflanke der NATO verbessern? Wie können wir sie noch schneller, präziser machen, damit, falls irgendwie dann doch mal irgendwie was in Estland, was weiß ich wo passiert, damit ganz schnell und präzise was passieren kann und man nicht irgendwie wochenlang da versuchen muss, das zu koordinieren, sondern da soll es um Schnelligkeit gehen und das wird halt dann da besprochen. Ein weiterer Punkt ist die Finanzen und Ausgaben. Da stellt sich so ein bisschen Frankreich dagegen, weil die sagen, wir geben schon so viel Geld aus, schon so viel Geld auch dafür für die NATO, andere Länder eben nicht. Das erinnert so ein bisschen an den Streit, den Trump da mal angezettelt hat mit Deutschland. Im Grunde geht es auch wirklich einfach nur um diese 2%, die es da ja immer im Raum stehen. Und das wird da auch besprochen. Ich glaube, es ist ein Gipfel, der gerade in schwierigen Zeiten irgendwie versucht, sowohl das den Part mit dem Krieg irgendwie zusammenzukriegen, als auch, was gleich hatten wir eben bei der EU, auch innerliche Prozesse, innerliche Reformen, die vielleicht kommen müssen, in dem Fall vor allem auf die Finanzen. Und ich glaube, dass das sehr spannend wird, den NATO-Gipfel in der Hinsicht zu beobachten. Jetzt habe ich lange geredet. Was ist denn da deine Vermutung, wie der NATO-Gipfel sich da auch ja, positionen beziehen wird?
Ja, du hast es ja gerade gesagt, ich glaube, entscheidender Punkt sind die Beitritte von Finnland und Schweden, die ja vor allem von der Türkei blockiert wurden und werden. Da finde ich ganz spannend dann zu erfahren, wenn die Türkei einlenkt, wenn es denn passieren sollte, was du gerade prognostiziert hast, zu welchem Preis?
Ja.
Also ich glaube nicht, dass Erdogan einlenkt, weil man ihn jetzt gut zugeredet hat lange Zeit, weil man gesagt hat, bitte, 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 es ist schon sinnvoll für uns, sondern ich glaube, und da haben wir auch schon mal drüber debattiert, er möchte was. Die Frage ist, ob er das bekommt oder was er genau möchte, ob er das bekommt, was er möchte, ob er was anderes bekommt. Er plant da wieder eine Militäroffensive in Nordsyrien gegen die Kurden und andere, oder vor allem gegen die Kurden. Also das finde ich tatsächlich spannend, zu welchem Preis quasi dieser Beitritt, ich sage jetzt mal, ein bisschen populistisch durchgepeitscht wird. Und ich habe in der BZ heute, glaube ich, gelesen, dass es für Biden wohl auch um viel geht. Und du hast ja gerade auch schon die Finanzierung angesprochen, die 2%, die Franzosen, die sich beschweren, dass die viel finanzieren. Einfach auch Vertrauen sozusagen zurückzugewinnen. Vertrauen, was er bei den Europäern in den letzten Wochen vielleicht verloren hat. Das sagen ich, dass die Zahlen der BZ, dass da in den Ländern wie Frankreich, Deutschland das Vertrauen an Biden einfach gesunken ist. Und das muss er sich, glaube ich, oder versucht sich möglicherweise da auch das zurückzuholen. Genau, es bleibt einfach spannend abzuwarten, was da rumkommt. Aus meiner Sicht, ganz persönlich, wäre es natürlich wünschenswert, wenn verkündet wird, der Beitritt von Finnland und Schweden ist unter Dach und Fach. Dem steht nichts am Wege, also die Türkei nicht mehr am Wege. Und ich würde mir wünschen, dass der Preis, den man dafür zahlt, maximal gering ist, ehrlich gesagt, obwohl ich da eher pessimistisch bin.
Ja, dem kann ich mich auch eigentlich nur anschließen. Und dann hätten wir noch den dritten Gipfel, der vermutlich der herausstechendste aus den ganzen Gipfeln ist, der G7-Gipfel in Deutschland, in Elmenau, im Schloss Elmenau, in Bayern. Was ich sehr beachtlich finde, ist, dass ja wirklich glaube, 17 Kilometer drumherum alles abgesperrt ist und sogar die Bürger, die dort wohnen, eigene Akkreditierung brauchen, dass sie dahin dürfen, weil einfach die Staatsgäste da so abgeschirmt und in Sicherheit untergebracht werden. Es gibt auch viele Gegendemonstrationen, deswegen ist es sicherlich auch schlau, das so zu machen. Aber jetzt zum Inhaltlichen, da geht es natürlich auch um den Krieg, keine Frage. Da geht es darum, wie kann man Russland vor allem weiter schaden? Da geht es um die Sanktionen. Haben die Sanktionen, die man bisher beschlossen hat, geholfen? Und da soll das so ein bisschen evaluiert werden. Zweitens geht es so ein bisschen darum, wie können wir das mit dem Klimaschutz besser hinkriegen als die 7 wirtschaftlich stärksten Länder der Welt? Was kann man da mehr machen? Scholz hat zum Beispiel da so einen Begriff des Klimaclubs ja, reingehauen, der gesagt, der, also der letztendlich projiziert, dass alle, die Lust haben, alle Staaten, die daran beteiligt sein möchten, noch mehr machen können. Deutschland ist dabei vermutlich. Und das dritte Thema, was dort zu besprechen ist, ist, wie kann man weltweit Demokratie fördern, vor allem in Staaten, in denen Demokratie momentan eher unterdrückt ist und eher ja, Diktaturen oder andere Staatsformen, die nicht gerade Demokratie sind, wie kann man die fördern? Was denkst du, ist denn das zentrale Thema, wenn man jetzt mal die Ukraine und den Krieg ausblendet? Ist da eher tatsächlich die Demokratie oder ist es ja der Klimaschutz?
Also ich jetzt tatsächlich gesagt, dass es darum geht, als westliche Demokratien zusammenzustehen und sich neu zu orientieren, neu auszurichten. Um jetzt in der Schwappentache zu sprechen, so die zweite Halbzeit steht an. Und man bespricht nochmal die Taktik und guckt, wie man vielleicht anders vorgehen kann. Ich glaube, das ist tatsächlich ein zentraler Punkt. Klimaschutz, glaube ich, hat nicht so eine große Rolle spielen. Also im Vergleich zu diesem Punkt Demokratie stärken oder halt eben Ukraine. Ja, ist vielleicht jetzt nicht optimal, aber ich glaube, es geht eben vor allem darum, auch da wieder Geschlossenheit zu zeigen. So, meine Frage an dich wäre jetzt eben, kann man da mit konkreten Schlüssen oder Beschlüssen rechnen? Aber ich, je nachdem, wie du die beantwortest, glaube ich schon, dass aber das Ziel irgendwo ist, auch wieder Stärke zu zeigen. Und ein Treffen an sich ist eben nicht Stärke alleine, sondern Stärke kommt halt bei so einem Treffen raus, glaube ich, wenn man sagt, das und das wollen wir angehen, wir wollen so und so angehen. Meine Frage eben an dich, Johannes, glaubst du, man kann mit so einem konkreten Beschlüssen, Vorhaben, Zielen rechnen oder ist das eher unwahrscheinlich?
Interessanterweise hätten wir keinen Krieg, hätte ich gesagt, eher nein, weil solche Gipfel immer irgendwie auch ja, die Gefahr birgen, dass man eben doch nicht zum Punkt kommt, dass man eben doch nicht sagt, so, jetzt ist es so und lass uns das so zu machen. Da wäre vielleicht die Gefahr, wenn Trump noch da wäre, nochmal wesentlich größer als jetzt unter Biden. Aber jetzt mit dem Krieg würde ich sagen, dass wir da einfach andere Vorzeichen haben, andere ja, Aspekte, die dann doch irgendwie zur Einigung aufrufen, sodass ich schon denke, dass es am Ende ein Abschlusskommuniqué gibt, wo wirklich konkrete Sachen drinstehen. Ob das dann am Ende so umgesetzt wird, das ist natürlich immer noch eine andere Sache. Aber ich glaube schon, dass es da Einigung gibt und ich glaube auch, dass wir Bilder der Geschlossenheit sehen werden. Ich glaube, es wird ein relativ harmonischer Gipfel unter den G7, so wahrscheinlich so eine Art, den wir noch selten jetzt gesehen haben in den letzten Jahren. Aber ich glaube, der Krieg schweißt zusammen und das ist auch gut so. Also es ist ja nicht schlecht oder verwerflich, dass es so ist. Was ich halt spannend finde, das sind ja jetzt irgendwie nicht nur, ich sag mal, Europa und Amerika, sondern da sind dann ja auch der Präsident von Japan ist dabei, zum Beispiel. Und das bringt natürlich nochmal eine andere Perspektive, eine globalere Perspektive mit hinein. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig und sehr spannend, auch dann da mal raufzuhören. Es ist kein Gipfel unter dem Westen quasi nur, auch wenn es hauptsächlich westliche Staaten sind. Es ist ein Gipfel, der irgendwie auch weltweit umspannend wirkt. Und ich glaube, da können wir uns schon auf Ergebnisse gefasst machen.
Und der Schwerpunkt, wir haben es auch schon, du hast es schon gesagt, es ist natürlich oder ein Stück weit der Schwerpunkt sich auch gesetzt, weil ja Zelensky auch zugeschaltet werden soll, wenn ich mich jetzt nicht täusche.
Ja,
ne?
Ja, bitte. Genau, er wird zugeschaltet, beziehungsweise, ich glaube, vorbeikommt oder nicht extra. Ich bin mir gar nicht ganz sicher, aber er wird auf jeden Fall in irgendeiner Art und Weise da vor Ort sein, ja. Ob digital oder vor Ort, wie gesagt, das weiß ich gerade nicht. Aber er wird präsent sein und der Krieg, ich glaube, da kommt man einfach nicht drum rum. Auch zu Recht nicht. Und da wird es sicherlich auch nochmal deutliche Zeichen geben, dass man sicherlich auch nochmal, vielleicht gibt es dort irgendwie auch nochmal, ja, die Verkündigung von Waffenlieferungen oder zumindest, dass man die Ukraine finanziell weiterhin unterstützt und stärkt. Damit rechne ich auf jeden Fall, dass da zusammen was beschlossen wird.
Glaube ich, dass auch ein wichtiges Zeichen ist, was hoffentlich gesetzt wird und was viele Organisationen schon im Vorfeld gefordert haben, ist ein Zeichen gegen den globalen Hunger.
Ja.
Der Überraschung schon immer da war, aber jetzt durch den Krieg in der Ukraine natürlich extremst verschärft wird. Und ich sage es jetzt mal ganz glatt, wohl wissen, dass es bei uns auch viele Leute gibt, die unter Inflation und steigenden Lebensmittelpreisen Co. leiden, ja. Aber wir beschweren uns über so hohe Preise oder Preise sich steigern und an anderen Teilen der Welt gibt es gar nichts mehr so. Und die haben so schon fast nichts oder wenig. Und da hoffe ich mir ehrlich gesagt und bin wahrscheinlich der Einzige, dass da auch Signale eben von den Gewiebentreppen nach außen gehen, zu sagen, wir stellen auch Finanzierungskonzepte bereit, um eben vor allem Länder Ostafrikas oder auch im Nahen Osten oder die Hilfsprogramme davor so finanziell zu stützen, dass eben die Bevölkerung damit Nahrung und versorgt werden kann, dem, was halt notwendig ist. Weil das ist, glaube ich, eine Katastrophe, die, wie gesagt, nicht neu ist, aber die gerade enorme Ausmaß annimmt und medial und deswegen auch, glaube ich, bei den meisten Leuten gar nicht präsent ist.
Ja, unsere Außenministerin Baerbock hat das heute, finde ich, in einem relativ sinnvollen Bild verwendet. Sie hat gesagt, dass sie die Hungerskatastrophe ist wie eine Welle. Sie gab schon immer, dass die Welle schwappt. Aber mittlerweile ist das eher wie ein Tsunami, der auf einen zukommt, auf Länder zukommt. Und ein Tsunami, wenn man mal erlebt hat, oder ich habe es nicht selbst erlebt, aber wenn man Videos gesehen hat, wenn man weiß, was das, wie das funktioniert, dann ist das einfach erschreckend. Das sind, da kannst du auch dich nicht gegen wehren. Das kommt einfach über dich. Und da kannst du auch nicht wirklich fliehen. Und ich glaube, das ist das, was das Problematische ist, dass es in so kurzer Zeit so viele Leute treffen wird, dass man gar nicht weiß, wohin mit dem Geld, was man hat. Also es gibt ja schon auch Geld, was dafür verwendet wird, um dagegen anzugehen. Aber man weiß eben nicht, sollen wir es jetzt nach Afrika, nach Asien, nach Europa, wo soll es hin? So, weil es gibt einfach viel zu viel Leid, viel zu viel Hunger. Und das ist das Problem, dass da halt gegen angekämpft werden muss. Und ein Tsunami zum Beispiel verwüstet einfach komplette Landstriche, wenn man das Bild weiter benutzt. Und so ist es auch mit dem Hunger. Das wird viele Landstriche ja, mit Hunger füllen. Und das ist, glaube ich, es wird die nächsten ein, zwei Jahre noch oder mehrere Jahre noch ein Riesenproblem werden. Das sollten wir nie vergessen, vor allem wir in Europa nicht, denen es ja echt gut geht im Vergleich zu anderen. Das ist, glaube ich, auch nochmal eine eigene Folge wert, dass wir da nochmal tiefer drüber sprechen.
Das würde ich gerade sagen. Da sind die Gedanken weggenommen. Also auf jeden Fall, ich glaube, das sollten wir nochmal angehen. Und um den Kreis zum nächsten Thema zu schließen, was du auch schon angesprochen hast. Und es hat natürlich nicht ausschließlich was mit dem Krieg in der Ukraine zu tun, sondern ist natürlich auch den Folgen des Klimawandels geschuldet. Extremeres Wetter, Ernteausfälle, so auch das ja was in den nächsten Jahren nicht besser wird. Und das zeigt, glaube ich, dass alles irgendwo halt miteinander in der globalen Welt zusammenhängend verbunden ist, macht es wesentlich schwieriger, Probleme zu lösen, zeigt aber auch, jetzt nur zusammen greifen nur das auf oder nur das auf, so funktioniert es halt nicht, sondern es muss alles ganzheitlich angefasst werden, Ukraine-Krieg, Hunger, Klimawandel, Demokratien stärken, ja, weil auch da in den Ländern, in denen, also, ja, wenn du noch ein korruptes System hast sozusagen und nur eine Elite, eine diktatorische, der es gut geht und die nichts quasi an der Bevölkerung durchsickern lassen, auch das spielt dann natürlich mit rein. Also alles hängt zusammen und alles muss ganzheitlich angegangen werden und das ist hoffentlich das Ziel beim G7-Gipfel.
Ja, im Grunde brauchen wir beim G7-Gipfel Superfrauen, Supermänner, die das für uns regeln, weil andererseits sehe ich da eher schwarz.
Ja, schwarz. Und dann... Und mit diesem lustigen Schlusswort, nein, kein lustiges Schlusswort, zum nächsten Thema, was medial, glaube ich, auch sehr hochgekocht und dort präsent war, die Documenta in Kassel, Johannes. Was hat es denn da auf sich?
Genau, da gab es ja im Vorfeld schon, also die Documenta hat, glaube ich, von einer Woche, ja, Samstag von einer Woche angefangen. Und da gab es im Vorfeld, also schon wirklich vor mehreren Monaten, erste Rufe danach, dass die Aussteller Antisemitismus letztendlich hervorrufen. Dadurch, dass sie zum Beispiel palästinensische Künstler viel zu Wort kommen lassen, viele Werke ausstellen und vor allem Werke, die einfach antisemitistisch sind. Und vor allem, was ich fast am schlimmsten finde, mit am schlimmsten, dass eben Israel nicht eingeladen ist. Also israelische Werke werden nicht ausgestellt und es ist eine Weltausstellung der Kunst und Israel fehlt. Das ist einfach eindeutig antisemitisch und ich finde da, also dieser Vorwurf, den wir da hören, der hat sich halt einfach bewahrheitet, nicht zuletzt durch die Eröffnung und die Tage. Du bist ja wahrscheinlich noch mal mehr in der Materie drin als ich. Was genau ist denn der Antisemitismus daran, was dort passiert? Und warum wurden jetzt schon erste Bilder oder Werke auch abgehangen?
Ja, also ganz vielfältig. Du hast es richtig angesprochen. Viele Künstler, Künstlerkollektive oder jedenfalls mehr als eins, sage ich mal, oder ein Künstler stehen mindestens BDS nah oder sind mit BDS eng verbunden. So BDS, eine Bewegung, die Israel und alles, was mit Israel zu tun hat, also nicht nur Regierung oder Politik oder jetzt Erzeugnisse, die aus den sogenannten besetzten Gebieten stammen, sondern in Gänze Israel boykottieren, Deinvestitionen fordern und Sanktionen fordern gegen Israel. So. Und das betrifft eben auch zum Beispiel Kunst, Künstler. Deswegen ist es wenig überraschend, dass zum Beispiel keine Israelis auf der Documenta irgendwelche Ausstellungen haben. BDS übrigens, das noch am Rande, boykottiert auch internationale Künstler zum Beispiel, die in Israel auftreten wollen. Also Musiker, die sagen, ich mache eine Welttournee und gehe auch nach Israel, auch die werden quasi von BDS boykottiert. Und das hat dann nichts mehr mit Israel-Kritik zu tun, sondern das ist antisemitisch. Und das hat in einem Beschluss 2019 auch der Deutsche Bundestag so festgehalten, dass BDS nicht Israel-kritisch oder was auch immer ist, sondern dass BDS antisemitisch ist. Das zur Erklärung sozusagen. Die Bilder, die jetzt eben vor allem medial rundgegangen sind, will ich ungern beschreiben. Es sind Darstellungen von Juden in einer Form, die man sonst vielleicht eher im Stürmer erwartet hat. Also Schweinekopf, SS-Runen, ohne das jetzt genau ins Detail gehen zu wollen. Also ganz klar antisemitisch. Es ist kein Grenzfall, wo man sagt, naja, kann man so sehen, muss man vielleicht nicht so sehen, sondern es ist klarster Antisemitismus. Also diese Bilder hätten gut aus dem Nationalsozialismus stammen können. Also da gibt es gar keine Frage. Und eben, du hast es richtig gesagt, es gab Monate im Vorfeld schon Warnungen und auch Gesuche vom Zentralrat der Juden zu sagen, hey, lasst uns in den Dialog treten, so wir wollen dir helfen. Und dass eben sowas, wie es jetzt passiert, eben nicht passiert ist oder passiert, das wurde weder von der Geschäftsführung der Documenta noch von Claudia Roth angenommen. Und dann ist eben genau das passiert, was passiert ist. So. Es wurde immer so getan, naja, ihr sagt es ja nur, es gibt keine Begründungen. Dieses eine Bild, was ich beispielsweise beschrieben habe, tourt seit Jahren durch die Welt. Also es ist jetzt nicht extra was für die Documenta entstanden, sondern es gab es vorher. Eine gewisse Recherche sozusagen hätte es offenbart. Deswegen dieser große Skandal. Olaf Scholz hat jetzt seinen Besuch auch aus diesen Gründen abgesagt. Was ich in dem Fall immer ein bisschen scheinheilig finde, dieses Einstimmen quasi in den Chor, es ist schrecklich, was da passiert ist. Wie kann das sein? Deutschland, 21. Jahrhundert, antisemitische Kunst wird ausgestellt, staatlich finanziert, es müssen Konsequenzen gezogen werden. Also es ist wichtig, dass man das sagt. Ja. Also das verstehe mich nicht falsch, es ist gut, dass man das sagt. Aber es passiert nichts. So, und viele von den Leuten, die sowas sagen, wären in der Position, Konsequenzen zu ziehen. Nicht zuletzt Olaf Scholz. Er ist der Chef von Claudia Roth. Die ist, also ihr Posten ist im Kanzleramt angesiedelt. Also wenn jemand Konsequenzen ziehen kann, dann ist es Olaf Scholz, ehrlich gesagt. Und das finde ich dann immer fadenscheinig, wenn man das rausposaunt. Und er hat natürlich ein Zeichen gesetzt, indem er sagt, ich gehe da nicht hin. Das ist gut. Und es ist gut, dass er sagt, es müssen Konsequenzen gezogen werden. Aber ich finde, er ist am ehesten in der Position, auch personelle Konsequenzen zu ziehen. So. Und da ist nichts passiert, da wird nichts passieren. Und das finde ich tatsächlich immer scheinheilig dann.
Ja, du hast jetzt im Grunde schon den Rücktritt irgendwie so angesprochen. Denkst du denn, dass das Roth zurücktreten sollte? Oder siehst du da eher die Aussteller, also die Macher der Documenta im Vordergrund, dass sie zurücktreten sollten? Oder wer ist der Verantwortliche, sage ich mal?
Ja, also einer oder der Geschäftsführer ist auch jetzt schon zurückgetreten, die Tage, ich glaube gestern.
Ja.
Das ist gut und richtig. Claudia Roth, also die jüdische Allgemeine, die ja tatsächlich jetzt keine keine populistische Stimme ist irgendwie in der Medienwelt oder auch in der jüdischen Welt, sondern eigentlich eher mit ruhigen Tönen anschlägt, hat auch Rücktritt von Claudia Roth eben aus diesen Gründen gefordert. So. Und dann kommen Sachen wieder hoch. Claudia Roth hat zum Beispiel den BDS-Beschluss im Bundestag nicht unterstützt. Also und das summiert sich jetzt sozusagen. Ich habe das Glück, dass ich nicht in der Position bin, da eine Entscheidung zu treffen. So. Wie es gerade sagt, es müssen, finde ich, Konsequenzen gezogen werden, wenn man Konsequenzen auch fordert und alle fordern Konsequenzen. Und dann reicht es nicht, wenn da jemand freiwillig oder mehr oder weniger freiwillig, ist natürlich öffentlicher Druck da, gar keine Frage, aus der Geschäftsführung zurücktritt, sondern Claudia Roth ist, wie ist die offizielle Bezeichnung, Kulturstaatsministerin oder so, ne?
Ja.
Es ist ihr Job. So, und entweder ist sie dem Job quasi nicht gewachsen, weil sie das nicht erkannt hat, oder sie hat es erkannt und es war ihr egal oder nicht so wichtig, dann ist sie dem Job auch nicht gewachsen. So, also es sind aus meiner Sicht die beiden Optionen so. Und beide Optionen stärken sie ehrlich gesagt nicht unbedingt in dem Amt, um das mal so vorsichtig auszudrücken.
Ja, vielleicht noch durch die wenige Zeit, die wir jetzt noch haben, auch nochmal direkt die Frage zu Documenta. Die geht ja noch bis Oktober. Kann das denn überhaupt noch zu einem Erfolg werden, die Documenta, wenn jetzt die Antisemitismus-Geschichten geklärt sind? Oder wird die Documenta 15, also diesjährige Documenta, einfach nur wirklich im Boden versinken? Und also ich habe zwar schon einige von Zahlen, Besucherzahlen gehört, dass die ganz gut sein sollen, aber im Grunde ja, ist diese Documenta ja zumindest einfach, was das angeht, komplett angezählt. Kann das überhaupt noch ein Erfolg werden?
Also ich glaube, die Documenta in diesem Jahr, dann kann kein Erfolg mehr werden. Ich glaube, sie kann sich gut und auch gewissermaßen gesichtswahrend aus der Affäre ziehen, wenn man das ganz klar aufarbeitet. Und davon ist sie A, weit entfernt und B, wirkt es nicht wirklich so, als ist man da auf dem Weg dahin, irgendwie da irgendwie Anstrengungen zu nehmen, das quasi aufzuarbeiten, wenn das aufgearbeitet wird, und zwar in Gänze. Und damit meine ich nicht nur jetzt dieses von mir beschriebene Bild zum Beispiel, sondern alles, was damit zusammenhängt. So. Wer ist noch BDS-Unterstützer, BDS-nah? So.
Ja.
Wie, also warum sind keine Israelis eingeladen? Und. Also wenn das konsequent und gut aufgearbeitet werden wird und überall halt Konsequenzen auch gezogen werden, jetzt nur zu sagen, ja, die sind BDS und gut. Also das ist viel zu wenig. Ich glaube, wenn man das aber wirklich gut und konsequent aufarbeitet, dann wird die Documenta kein Erfolg werden, aber dann hat sie sich, glaube ich, aus der Gegebenheit noch relativ gesichtswahrend herausgezogen. So, was das für die Zukunft bedeutet, weiß ich nicht. Ist schwierig zu sagen. Aber ich glaube, sie hat hart zu kämpfen, dass es sie auch in Zukunft in dieser Form noch geben wird. Zumal man ja sagen muss, sie wird halt auch vom Staat finanziert.
Ja.
Und da ist, genau, Rahel schreibt gerade, es wird noch nicht geschehen. Das befürchte ich halt auch, dass das intern sowieso nicht geschehen wird. Und extern wäre, auch wenn wir von Konsequenzen reden, der Entzug finanzieller Mittel. Und zwar nicht ein bisschen, sondern zu 100%. Weil, wie gesagt, der Bundestag hat eine Resolution ja beschlossen, die sagt, BDS ist antisemitisch so. Und dann darfst du was nicht finanziell unterstützen, was eben BDS nah ist, BDS unterstützt, auch wenn es nur ein Teil ist. Die Documenta an sich ist ja nicht BDS nah oder wie auch immer so, ja. Aber da müssen, das sind diese Konsequenzen auf ganz vieler Hinsicht so. Es gibt auch schon Strafanzeigen gegen die Documenta. Die deutsch-israelische Gesellschaft ist da aktiv geworden. Da wird sich zeigen, was da überall rauskommt, so. Aber achtsam aus der Affäre ziehen wird auf jeden Fall schwierig bis unmöglich.
Ja. Ich finde, das ist auch nochmal ein gutes Beispiel, wie alltagsnah Antisemitismus leider ist. Also, dass es in Kunst vorkommt. Also, wie gesagt, wir kennen das ja schon immer in Medien, wurde es ja auch immer wieder dargestellt, dass Antisemitismus vor allem ja bei Parteien vorkommt, im Alltag, wenn Menschen durch die Stadt laufen und angefeindet werden. Aber dass es in Kunst vorkommt, das natürlich weiß man das irgendwie, aber ich finde, das zeigt es nochmal ganz bewusst, dass es eben in allen Formen möglich ist und auch eben in der Kunst, in Musik, in Sprache, überall ist Antisemitismus möglich und auch da leider und muss bekämpft werden. Und das ist für mich so nochmal so ein Es hat mich nochmal so ein bisschen wachgerüttelt, dass ich dachte so, okay, auch Kunst ist davon betroffen. Also natürlich weiß ich das, aber das hat mir jetzt einfach nochmal deutlich gemacht, dass man alles, was man irgendwie, womit man zu tun hat, auf alles Mögliche untersuchen sollte, unter anderem auch darauf. Und dass es einfach wichtig ist, ja nicht einfach irgendwas erstmal toll zu finden oder einfach zu sagen, ja, ist so, sondern wirklich zu kontrollieren, woher kommt das, unter welcher Motivation war das und ist das wirklich ja, menschenfreundlich oder eben menschenfeindlich und antisemitisch.
Und die Geschichte zeigt auch, also Dokumenta, die Geschichte, dass Antisemitismus ist Antisemitismus. Es ist völlig egal, aus welchem Land das kommt, in welchen angeblichen Kontext das versucht wird einzubetten, welcher kulturelle Kontext möglicherweise dann da steht, das spielt überhaupt keine Rolle. Ja. Also Antisemitismus ist Antisemitismus. Nichts entschuldigt Antisemitismus. So. Und auch wenn jetzt versucht wird von seiner Dokumenta, von Seiten des Künstlerkollektivs, die dieses Bild, nenne ich es mal, quasi kreiert haben, es ist völlig egal, wie man versucht, das irgendwie in den Kontext einzubetten und versucht zu erklären, warum es dann vielleicht doch okay ist. So. Es ist Antisemitismus. So. So, und das, und auch in der Kunst, und auch Kunstfreiheit hat, wie jede andere Freiheit, auch gewissermaßen Grenzen. Meine Freiheit hat Grenzen, Kunstfreiheit hat Grenzen. Und es ist immer schwierig, da eine Linie zu finden, gar keine Frage. Aber im Falle der Dokumenta, um das abschließend zu sagen, ist diese Linie glasklar übertreten worden. So. Also es ist kein Grenzfall, das ist nichts, was irgendwie diskutabel ist. Und wie gesagt, habe ich vorhin schon mal gesagt, da ist eine Linie glasklar übertreten. Und da gibt es keine Entschuldigung, da gibt es kein Herausreden, kein irgendwie in den Kontext setzen. Das ist Antisemitismus. Und als solcher muss er behandelt werden. Und deswegen müssen entsprechend Konsequenzen gezogen werden.
Ja, ich finde, das war ein gutes und eher wachmachendes Schlusswort dazu.
Dann bleibt mir nichts anderes mehr heute, als dir die entscheidende Frage zu stellen, Johannes, was uns in der kommenden Woche erwartet.
Da freut man sich immer, wenn man die Gelegenheit hat. Ist so.